SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Im Prozess um die Veruntreuung von EU-Geldern fordert die französische Staatsanwaltschaft 5 Jahre Haft für die Rechtspopulistin Le Pen. Außerdem soll ihr im Fall einer Verurteilung sofort für 5 Jahre das passive Wahlrecht entzogen werden. Das heißt, sie könnte dann nicht mehr gewählt werden. Aus Paris, Caroline Düller.
Die Worte der Staatsanwaltschaft waren deutlich. Marine Le Pen habe im Zentrum eines organisierten Systems der Veruntreuung gestanden, das den Rassemblement National finanziell bereichern und dessen Einfluss ausbauen sollte, unter Missachtung demokratischer Regeln. Sollten die Richter dieser Forderung folgen, würde die Nichtwählbarkeit direkt in Kraft treten. Auch ein Berufungsprozess hätte dann keine aufschiebende Wirkung, was Le Pens Präsidentschaftsambitionen für 2027 ernsthaft gefährdet. Die Forderungen der Staatsanwaltschaft seien brutal und maßlos, sagte Le Pen am Abend vor der Presse. Die Staatsanwaltschaft wolle den Franzosen die Möglichkeit wegnehmen, zu wählen, wen sie wollen, und ihre Partei ruinieren. Die Anhörungen sollen noch bis zum 27. November dauern. Ein Urteil soll laut der Nachrichtenagentur AFP aber erst in mehreren Monaten fallen.
Der designierte US-Präsident Trump will den erzkonservativen Abgeordneten Matt Gaetz zum Justizminister machen. Gaetz gilt als enger Vertrauter Trumps. Ihm könnte eine Schlüsselrolle zukommen. Zum einen könnte er eingeleitete Strafverfahren gegen Trump zu Fall bringen. Zum anderen dürfte er zentrale politische Vorhaben begleiten, wie die von Trump angekündigte Massenabschiebung von Migranten. Außerdem berichten mehrere Medien, dass die Republikaner nach dem Senat auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben. Damit könnte Trump seine Vorhaben schnell umsetzen. In der brasilianischen Hauptstadt Brasilia hat es vor dem obersten Gerichtshof mehrere Explosionen gegeben. Ein Mann sei tot gefunden worden, teilten die Behörden mit. Die Gouverneurin von Brasilia sprach nach ersten Erkenntnissen von einem Suizid, sagte aber auch, dass der Mann das Gerichtsgebäude mit Sprengstoff habe betreten wollen. Das sei aber gescheitert. Der oberste Gerichtshof befindet sich im Regierungsviertel Brasilias. Der Bereich wurde abgesperrt. Die Zahl der Diabeteskranken hat sich seit 1990 verdoppelt. Das hat eine große Studie des Fachmagazins The Lancet herausgefunden. Weltweit leben mehr als 800 Millionen Menschen mit Diabetes. Vor allem in ärmeren Ländern werden sie oft zu wenig oder gar nicht behandelt. Über die Entwicklung bei uns berichtet Ulrike Till.
In Deutschland, mit derzeit rund 9 Millionen diagnostizierten Diabetikern, sind die Fallzahlen laut der Lancet-Studie zwar angestiegen, die Kurve ist aber flach. In anderen europäischen Ländern ist sie viel steiler. In Polen, Großbritannien und Italien ist der Anstieg deutlich ausgeprägter. Das Expertenteam des Lancet nennt vor allem Übergewicht, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel als Hauptursachen für Diabetes. Die Fachleute fordern die Politik auf, auch mit Steuern auf besonders ungesunde Nahrungsmittel den weltweiten Anstieg bei Übergewicht und Diabetes zu bremsen.
Der Fahrgastverband ProBahn kritisiert die Pläne der Deutschen Bahn zu höheren Stornogebühren. Der Konzern will ab Dezember bei Flexpreistickets mehr Geld verlangen, wenn sie storniert werden. Das sei genau der falsche Weg, sagt der Verband. Einzelheiten von Jens Grotegut.
Die Kunden würden genau das am Flexpreis schätzen, die Flexibilität. Immerhin würden sie dafür ja auch mehr zahlen als zum Beispiel beim Sparticket, heißt es von ProBahn. Die Deutsche Bahn will die Gebühren mit dem neuen Fahrplan Mitte Dezember anpassen. Konkret heißt das, wer eine Woche vor der Reise sein Flex-Ticket storniert, muss 10 Euro zahlen. Bisher ging das Stornieren kostenlos bis zum Tag der Reise selbst. Dann wurden 19 Euro fällig. Auch diese Gebühr soll in Zukunft steigen auf 30 Euro.
Dabei sollen ja eigentlich mehr Menschen mit der Bahn fahren. Das Verkehrsministerium in Baden-Württemberg hat deshalb eine Werbekampagne für klimafreundliche Mobilität gestartet. Die richtet sich speziell an junge Eltern. Sie kostet fast 1 Million Euro. Die FDP-Opposition im Landtag wirft dem Ministerium Verschwendung von Steuergeld vor. Knut Bauer.
Zwischenverpflegung lautet der Titel eines Videos, bei dem eine junge Mutter mit ihrem Kind Bahn fährt, während der kleine Junge eine Haltestange ableckt. Mit der Kampagne Mobility sollen Eltern von Babys und Kleinkindern für klimafreundliche Mobilität gewonnen werden. Weil Menschen in Lebensumbruchphasen offener seien für Verhaltensänderungen, schreibt das Verkehrsministerium in seiner Antwort auf eine FDP-Landtagsanfrage, die dem SWR vorliegt. Angesichts der Kosten von 900.000 Euro spricht der FDP-Abgeordnete Haag von verschwendetem Steuergeld, das man besser in die Sanierung von Landesstraßen investiert hätte.
Der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, hat den Leo-Beck-Preis bekommen, die höchste Auszeichnung des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der Rat würdigt damit den Einsatz für die jüdische Gemeinde. Aus Berlin, Dennis Wiese.
Hans-Joachim Watzke war spürbar überwältigt, als er die Urkunde des Leo-Beck-Preises entgegennahm. Diese Ehre sei nicht mehr zu toppen, so der Preisträger. In einer Loge des Berliner Olympiastadions wurde Watzke mit der höchsten Auszeichnung des Zentralrats der Juden in Deutschland geehrt. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund veranstaltet mit seinem Club Bildungsreisen in ehemalige Konzentrationslager für Mitarbeiter und Fans. Zudem spendet der BVB Geld für jüdische Gedenkstätten. Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, nannte Watzke den besonnenen, intellektuellen Wegbereiter dieses Engagements. Die emotionale Laudatio auf den Preisträger des Leo-Beck-Preises hielt Hendrik Wüst, der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens.
Bei den ATP-Finals in Turin hat Tennisprofi Alexander Zverev auch sein zweites Spiel gewonnen und damit gute Chancen, das Halbfinale zu erreichen. Zverev besiegte den Norweger Casper Ruud in 2 Sätzen und sagte anschließend:
Ja, ich fand, das war ein relativ gutes Match. Ich fand, dass von beiden das Level relativ hoch war. Vor allem im ersten Satz haben wir uns wenig gegeben, wenig Chancen gehabt, beide bei den gegenseitigen Ausschlagspielen. Und ich bin natürlich froh, dass ich gewonnen habe.
Das letzte Gruppenspiel muss Zverev morgen bestreiten gegen den spanischen Topspieler Carlos Alcaraz.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch heute bekommen wir trübes Novemberwetter. Besonders in Rheinland-Pfalz und im nördlichen Baden-Württemberg fällt leichter Regen. Teilweise ist es doch nur Sprühregen, aber es ist einfach recht schmuddelig draußen. Die Höchsttemperaturen liegen am Nachmittag bei höchstens 3 Grad in Feldberg und Isny zum Beispiel. Und bis zu 11 Grad bekommen wir in Trier und Andernach. Im südlichen Baden-Württemberg lockert es gegen Nachmittag etwas auf. Da sind dann auch noch ein paar Stunden Sonne möglich. Morgen und am Samstag wieder insgesamt etwas bessere Sonnenchancen.
SWR aktuell. Hintergrund.
Spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal ist klar, Starkregen ist etwas, worauf wir uns einstellen müssen. Dass innerhalb kürzester Zeit riesige Regenmengen auf relativ begrenztem Raum fallen, das wird wegen der Klimaveränderung immer öfter vorkommen. Städte und Kommunen versuchen sich darauf vorzubereiten, soweit es eben geht, und dabei auch die Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen. Innovative Klimaanpassungskonzepte sind diese Woche das Thema in unserer Gesprächsserie, denn in Aserbaidschan läuft ja die Weltklimakonferenz. Heute Morgen schauen wir nach Reutlingen. Die Stadt hat ihr Starkregenkonzept vergangene Woche auf einer Infoveranstaltung vorgestellt und erarbeitet wurde dieses Konzept vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Reutlingen, kurz SER. Zuständig dafür ist Baubürgermeisterin Angela Weißkopf. Ich habe Sie gefragt, ob Starkregenmanagement in Ihrer Stadt eine besondere Herausforderung ist, denn Reutlingen hat ja viele steile Hänge und enge Täler.
Das ist richtig. Wir sind von Starkregenereignissen besonders betroffen. Wir haben aktuell Starkregen-Gefahrenkarten für den gesamten Siedlungsbereich entwickelt. Und diese Starkregen-Gefahrenkarten berücksichtigen natürlich auch die Topografie. Im Ergebnis liegen uns jetzt eben Gefährdungsanalysen vor, die eben 57 Überflutungsschwerpunkte ausweisen.
Und was sind da jetzt die wesentlichen Punkte Ihres Konzepts? Was soll da getan werden, um die Gefahr durch Starkregen zu verringern?
Diese Risikogebiete wollen wir mit der Bevölkerung überprüfen. Gibt es noch weitere Risikogebiete? Natürlich sind einige Schritte Entsiegelung, Renaturierung von Gewässern oder auch die Aufweitung von Grünflächen. All diese Maßnahmen sind aber dann natürlich abhängig von den örtlichen Gegebenheiten. Insgesamt versuchen wir, Maßnahmen jetzt zu entwickeln, und zwar nach unterschiedlichen Kriterien, dass wir einen richtigen Kriterienkatalog dem zugrunde legen. Und dazu gehört natürlich einmal, wie effektiv sind die Maßnahmen, was kosten sie, sind sie umsetzbar, haben wir die notwendigen Grundstücksflächen dazu. Und diese Maßnahmen sollen dann eben in einer Übersicht genau gegliedert werden und bewertet werden. Und anschließend wollen wir mit dieser Checkliste dann natürlich noch eine Prioritätenliste erarbeiten. Mit welcher Maßnahme starten wir zuerst?
Sie haben es schon angesprochen, die Bürgerinnen und Bürger sind Teil dieses Konzepts. Wie wollen Sie die denn mitnehmen auf dem Weg zu besserem Starkregenschutz?
Die Öffentlichkeitsarbeit in dem Zusammenhang hat einen ganz herausragenden Stellenwert. Und deswegen ist unsere SER sehr breit aufgestellt und bietet umfangreiche Beratungen an für Bürgerinnen und Bürger. Wir haben eine hervorragende Homepage mit vielen praktischen Infos. Also da sind auch alle Starkregenkarten abrufbar. Es gibt dort praktische Tipps zum Rückstau. Es gibt Filme, wie man am besten mit Hochwasser und Starkregen umgeht, weil bei dieser Problematik sind insbesondere natürlich die Hauseigentümer und die Bewohner gefragt, um selber Maßnahmen vor Ort zu treffen.
Die Reutlinger Baubürgermeisterin Angela Weißkopf, sie ist auch verantwortlich für das Starkregenkonzept der Stadt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Kein Kaffee, kein Kakao, kein Kautschuk, keine Rinder-, Soja- und Holzprodukte sollen mehr in der EU verkauft werden, für deren Erzeugung irgendwo auf der Welt Wälder abgeholzt werden. Das ist das Ziel des EU-Gesetzes für entwaldungsfreie Lieferketten. Unklar ist aber noch, wann das in Kraft tritt. Das EU-Parlament will sich heute damit beschäftigen. Jakob Mayer.
Europäische Unternehmen sollen mehr Zeit bekommen, um sich auf das Gesetz gegen Abholzung vorzubereiten. Das EU-Parlament stimmt am Vormittag über den Vorschlag der EU-Kommission von Anfang Oktober ab, das Inkrafttreten der Verordnung zu verschieben. Sie soll nicht, wie ursprünglich geplant, Ende Dezember greifen, sondern für Großunternehmen erst ein Jahr später kommen und für kleinere Firmen im Juni 2026. Demnach dürfen Unternehmen künftig Kakao, Kaffee, Palmöl, Rindfleisch, Soja oder Holz aus Drittstaaten nur unter Auflagen in der EU verkaufen. Sie müssen sicherstellen, dass die Produkte nicht aus Anbaugebieten stammen, die dafür nach 2020 abgeholzt wurden. Die christdemokratische EVP-Fraktion im EU-Parlament will die Regeln außerdem durch Änderungsanträge abmildern. So sollen nur Firmen in die Verantwortung genommen werden, die ein Produkt erstmals auf den europäischen Markt bringen. Die Europa-SPD befürchtet, dass die Verordnung dadurch geschwächt und deren Verschiebung in Frage gestellt würde. Sozialdemokraten, Liberale und Grüne im EU-Parlament werfen der EVP außerdem vor, auf Stimmen der Rechtsaußenfraktionen zu setzen, weil sie nur mit ihnen eine Mehrheit erreichen kann.
Der Rheinland-Pfälzische Landtag debattiert heute über die Lage in den Kindertagesstätten. Die oppositionelle CDU-Fraktion fordert mehr Personal und mehr Geld vom Land für die Kitas und bringt dazu einen Gesetzentwurf ein. Aus der Redaktion Landespolitik berichtet Matthias Zahn.
CDU-Fraktionschef Schnieder hatte bei der Vorstellung der Initiative am Montag kritisiert, die im Kita-Gesetz der Landesregierung formulierten Ansprüche und die Realität in den Kitas klafften weit auseinander. Sehr oft blieben gute Erziehung und frühkindliche Bildung auf der Strecke. Die CDU will beispielsweise das Kita-Personal um 1.500 Stellen aufstocken und die Sprachförderung mit Millionen vom Land ausbauen. Die SPD-Fraktion hat die CDU-Pläne bereits als unseriös zurückgewiesen. So bleibe zum Beispiel unklar, wie die CDU ihre Forderungen finanzieren wolle. Die Landesregierung stärke außerdem bereits das Personal und baue die Sprachförderung aus, so die SPD-Fraktion.
Anfang dieses Jahres hatte der politische Aschermittwoch der Grünen in Biberach bundesweit für viel Aufsehen gesorgt. Wegen gewaltsamer Ausschreitungen wurde er nämlich abgesagt. Heute beginnt die juristische Aufarbeitung der Vorfälle von damals. Das Amtsgericht Biberach verhandelt über einen Strafbefehl gegen einen 40-Jährigen. Aktuell sind gut 30 Verfahren geplant. Mehr von Johannes Riedel.
In den Verfahren geht es um Landfriedensbruch, Widerstand gegen die Polizei, Körperverletzung, Sachbeschädigung und das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg 14 Anklagen erhoben. Außerdem hat sie 42 Geldstrafen beantragt. Gegen etwa die Hälfte dieser Strafbefehle liegen laut Amtsgericht Biberach Einsprüche vor. Diese müssten öffentlich verhandelt werden, solange die Beklagten ihre Einsprüche nicht zurückziehen. So wie Anfang der Woche, als zwei Männer dadurch Geldstrafen in Höhe von bis zu 3.200 Euro akzeptiert hatten. Die Verhandlungen vor dem Amtsgericht Biberach sollen nun im Wochentakt folgen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ja, ist denn heute schon Wahlkampf? Diese Frage kann man sich mit Blick auf die Bundespolitik zurzeit jeden Tag aufs Neue stellen. Aber nach der gestrigen Bundestagsdebatte stellt unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas fest, jetzt ist es wirklich definitiv soweit.
Ab heute ist Wahlkampf. Endgültig. Diese Stimmung war aber zumindest hier durchs politische Berlin, nachdem sich gestern im Bundestag bereits alle kräftig die Meinung gegeigt haben. Scholz gegen Lindner, Merz gegen Scholz, die AfD gegen alle und Söder gegen die Wokeness. Da war alles dabei, nur leider wenig Neues und eigentlich müsste es auch endlich mal gut sein mit den Vorwürfen. Doch es ist nun mal Wahlkampf. Ab heute. Und der wird wohl so schmutzig wie selten zuvor in Deutschland, befürchten zumindest viele hier in Berlin. Denn dabei treffen nicht nur Parteiprogramme und fundamental verschiedene Denkweisen aufeinander, sondern Menschen. Und die sind verletzlich. Verletzungen gab es in den letzten Wochen und Monaten hier in der Politik reichlich. Wenigstens einer hat sich gestern dafür im Bundestag öffentlich entschuldigt. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich bat um Verzeihung und zeigte damit genau den Anstand und die Etikette, die in der Politik oft schon verloren schien. Ein kurzer Moment des Innehaltens war das für alle hier. Und heute, nun, ab heute ist schon wieder Wahlkampf.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jim Bob Nikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.